Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Bertolt Brecht hatte große Visionen fürs Radio. Die Zuhörer müssten mehr zu Sprechern werden. Von dieser Idee ausgehend bildeten sich nicht nur Arbeiter-Radiobewegungen, die mehr Mitsprache über den Äther forderten, sondern auch der Gedanke, revolutionäre Weltanschauungen in die Welt herauszutragen über das Radio. Auch in der Kunst gab es zahlreiche Kollektive. Und das alles zeigt jetzt die Ausstellung Radioaktivität, Kollektive mit Sendungsbewusstsein im Lehnbachhaus in München. Tobias Krone hat sich die Ausstellung für uns angesehen.
Radio, das war in den 20er Jahren ein Luxus, der von sozialkritischen Malern wie Kurt Weinhold gleich einmal aufs Korn genommen wird. Bei seinem Gemälde Homo mit Radio von 1929 ist der Radiohörer nackt. Seine Bürgerlichkeit markiert allein die Zigarre in der Hand. Es ist eins von vier zeitgenössischen Porträts von Radiohörern aus den 20ern, die das Lehnbachhaus am Beginn der Ausstellung versammelt hat. Die Kuratorin Karin Althaus.
Wir haben den bürgerlichen Radiohörer, der das Opernlibretto studiert, neben einem ganz typischen Arbeiter im Hintergrund, die Fabrik, der wahrscheinlich auch Mitglied der Arbeiter-Radiobewegung war, die sowohl die Geräte selber gebastelt hat, die sie sich im Kauf nicht leisten konnten, wie auch seine eigene Zeitschrift vor sich liegen hat, mit der er quasi das Programm verfolgt.
Der Arbeiter auf Max Radlers ikonischem Gemälde von 1930 hört introvertiert mit geballter Faust. Er verkörpert die Hoffnung in das neue Sendemedium und gleichzeitig die große Enttäuschung darüber.
Es gab auch die Hoffnung, dass das ein großes aufklärerisches Medium wird. Und es hat sich trotzdem in vieler Hinsicht sehr schnell zu einer seichten Unterhaltung entwickelt.
Ins Gefängnis.
Denn das Radio stand streng unter staatlich-bürgerlichem Monopol und ließ den engagierten Genossen kaum Sendezeit, wie eine spannende Doku über Arbeiterpiratenradios in der Ausstellung zeigt. Dies ist der Ausgangspunkt für Bertolt Brechts Radiotheorie, die er für sein Radiohörspiel Der Lindbergh-Flug konzipierte.
Fliege allein in einem Apparat ohne Radio.
Desillusioniert forderte Brecht die Rundfunkanstalten auf, auch die ZuhörerInnen zum Sprechen zu bringen.
Diese Kritik dreht sich nicht nur um das Medium Radio, sondern die geht aus von dem damals noch recht neuen Medium. Und sagt aber, ja, ganz toll, was ihr da erfunden habt, aber die Inhalte fehlen.
Co-Kuratorin Stefanie Weber beschreibt den sehr komplexen Ansatz dieser Ausstellung, die über mehrere Epochen Kollektive mit Sendungsbewusstsein thematisieren möchte, die ihre Ideen verbreiten wollten und zum Mitmachen aufforderten. So etwa mit Sprachen wie Esperanto, mit denen linke Kosmopoliten weltweit kommunizierten. Oder einer ganz besonderen internationalistischen Schrifttype, auf die man im Lehnbachhaus stolz ist. Die Futura, von Paul Renner in München entwickelt.
Die hat sich als Schrifttype sofort weltweit verbreitet. Es gibt ganz tolle Kataloge aus Brasilien, die in den 20er Jahren schon Futura weiterentwickeln. Und die Nationalsozialisten haben sich gegen die Verwendung der Futura ausgesprochen, was für mich immer ein Hinweis ist, dass selbst so etwas Harmloses wie Schrift ein politisches Potenzial hatte, aufzuregen oder anzuecken.
Anecken, das war ein Leitwert für Kollektive in den 60ern. Doch nicht aus Selbstzweck, sondern als Folge alternativer Weltsichten, die sie verbreiteten, sowohl auf politischer wie auf künstlerischer Ebene. So etwa die italienischen Feministinnen, die einer männlich dominierten Sprache weibliche, körperbezogene Modelle entgegensetzen wollten. Ketty La Rocca etwa legte sich mit der überdimensionierten Skulptur eines J ganz wörtlich ins Bett. Eine Anspielung an das französische Je, eine ironische Annäherung an ein neues weibliches Konzept vom Ich. In Italien entstand auch die Antipsychiatriebewegung des Franco Basaglia, einem Arzt in den 70ern, der seine Idee der offenen Psychiatrie erfolgreich durchsetzte und seine Patientinnen auch gleich zu künstlerischen Arbeiten ermutigte.
Eine Patientin sagte dann, ich will hier in der Kunstwerkstatt, ich möchte gern ein Pferd bauen. Marco Cavallo. Das war eine Hommage an das frühere Klinikpferd, das hieß Marco. Und das war ein riesiges blaues Pappmaché-Pferd. Da haben wir uns natürlich wahnsinnig gefreut, nachdem Antipsychiatrie eh schon Thema war, dass sie auch noch zu allem Überfluss ein blaues Pferd gebaut haben.
Leider fehlt Marco Cavallo im Stammmuseum des Blauen Reiters. Dafür bekommt die situationistische Münchner Gruppe Spur ihrer Hommage am Ende der Ausstellung mit dem Architekturmodell des geflechtartigen utopischen Spurbaus von 1963, der Idee eines Kulturzentrums in Form eines bunt gestreiften Pilzes, umgeben von verschlungenen Zugangswegen. Ein gewollt, Zitat, irrationales Projekt. Ganz nach dem Gusto der Bewegung, deren Ziel es war, die gesellschaftliche Trennung von Arbeit und Hobby aufzuheben. Alles in allem eine tolle Idee. Aber leider kann die Ausstellung in den engen Räumen nicht atmen. So bleibt eine feine, präzise Spur, die in Ansätzen aufzeigt, wie fortschrittliche Kunst nicht nur eine Elite, sondern die Gesellschaft als Ganzes verändern wollte.
Sagt Tobias Krone über Radioaktivität künstlerisch gedacht. Die Ausstellung zu Brechts Radiotheorie und ihren Folgen läuft noch bis 23. August im Münchner Lehnbachhaus.